von der Freiheit des Christenmenschen. Das muss bei Luther sehr eingeschlagen haben und auch in seiner Verkündigung im Jahr 1522, mitten in der 40-tägigen Fastenzeit, da war das Fleischessen verboten. Da kamen im Haus des Druckers Froschauer in Zürich Würste auf den Tisch. Kann man heute wieder kaufen, die werden nachgemacht. Und diese Provokation hat eine riesige theologische Debatte ausgelöst damals, das war ein Sakrileg. Und Zwingli hat sich hinter die Fastenbrecher gestellt mit einer theologischen, biblischen Begründung. Es war eigentlich der Startschuss der Reformation. Luther oder Huldreich Zwingli ist im Januar 1484 in Wildhaus geboren. Man kann heute noch sein Haus besichtigen, es lohnt sich. Als Fünfjähriger kam er zu seinem Onkel Bartholomäus, er war Priester in Wesen und später dann kam er in die Lateinschule nach Basel. 1498 begann er das Theologiestudium in Wien und da schloss er im Jahr 1506 in Basel ab. Er war dann zuerst Pfarrer in Glarus und dann ist er als Söldnerprediger in die Schlacht von Novara gezogen und hat das furchtbare Gemetzel von Marignano miterlebt. Danach kam er ins Kloster Einsiedeln, hat dort gearbeitet und Zwingli hat sich in den Jahren in Glarus und in Einsiedeln weitergebildet. Er wurde auch vorübergehend ein Erasmus-Schüler. Erasmus war ein theologischer Mitarbeiter von Martin Luther, der vor allem das erste gute griechische Neue Testament, also nach der Ursprache, herausgegeben hat. Das hat Zwingli damals sehr ausführlich gelesen und das hat bei ihm, das war der Grundstein für seine Gedanken, die er später dann auch weitergegeben hat. 1518 wurde er Leutpriester im Großmünster in Zürich und hier hat er nun laufend zuerst das Matthäusevangelium ausgelegt. Jeden Tag eine Predigt gehalten, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber das war der Durchbruch. Es wurde für Luther immer deutlicher, dass einzig Christus die Grundlage des Heils, der Rettung ist. 1522 erlebte Luther Zwingli den Durchbruch zum biblischen Evangelium und er studierte auch die Schriften von Martin Luther, die haben ihn auch geprägt, aber er blieb selbstständig in seinem Denken. Zwingli war überzeugt von der Klarheit und Deutlichkeit des göttlichen Wortes, wie Martin Luther. Und er war überzeugt, dass der Heilige Geist den ganz gewöhnlichen Menschen das Wort öffnet. Und darum sagte er, dass es kein Lehramt, keine Lehrtradition braucht, wie es damals die Kirche eben vertreten hat. 1523 wurde dann die erste Disputation durchgeführt in Zürich, wo sich Zwingli verantworten musste für seine Lehren und niemand konnte ihn der Ketzerei überführen und darum hat damals der Große Rat beschlossen, dass Zwingli mit seiner Reformation weiterfahren kann. Zwingli veröffentlichte dann eine Glaubenslehre, eine evangelische Dogmatik in deutscher Sprache. Da kam einerseits ganz klar daraus vor, dass der Heilige Geist es ist, der uns das Verständnis gibt für Gottes Wort. Also jeder kann die Bibel lesen selber. Dass Christus der einzige Weg ist zum Heil, das waren alles revolutionäre Neuheiten, die damals nicht so gelehrt wurden. Dass der Mensch von Natur aus ein Sünder ist, geistlich tot, und nur durch das Wirken des Heiligen Geistes das neue Leben empfangen kann. Zwingli unterschied auch Glaube und Menschenwerk, gesagt, was nicht Gott in unserem Leben wirkt, das hat keinen Bestand. Und natürlich auch das Thema zum Abendmahl. Hier hat Luther, hatte Zwingli eine andere Auffassung als Luther. Zwingli hat von einem Gedächtnismahl gesprochen. Ich komme später nochmals darauf zurück. Einigen Anhängern der Reformation ging es damals zu langsam. Das Feuer war entfacht. Und es gab einige radikale Vertreter, die angefangen haben, Altäre, Statuen und Kruzifixen aus den Kirchen herauszureißen und zu zerstören. Darum kam es dann zur zweiten großen theologischen Diskussion in Zürich, wo über die Bilderfrage und die Messe diskutiert wurde. Das war dieser große Rat, der Luther damals die Freiheit gegeben hat, der Zwingli, entschuldigt bitte. Ich habe mich so viel mit den verschiedenen Reformatoren beschäftigt, die kommen durcheinander. Also 1524 heiratete Zwingli die Witwe Anna Reinhardt, auch wie Luther wollte er deutlich machen, das Priesteramt, ein Priester soll verheiratet sein, es ist nicht biblisch, das Zölibat. Und er wollte auch mit seiner Ehe und Familie zeigen, wie man als Christen in der Familie leben kann. Zusammen hatten sie 4 Kinder. Es kam zur Abschaffung der Messe 1525 und der reguläre Predigtdienst wurde eingeführt, nicht nur in Zürich, sondern auch in den umliegenden Orten. Auch die evangelische Abendmahlsfeier wurde damals eingeführt. Klöster wurden aufgehoben, das Schulwesen wurde neu geordnet. Zwingli war, wie schon gesagt, nicht einverstanden mit dem Zölibat und er hat eine gute Eheordnung eingeführt, und zwar auf staatlicher Ebene. Das war auch ein Novum. Vorher war das alles der Kirche untergeordnet. Zwingli lehrte auch, wie die Kinder zu taufen sind, wie Trauungen und Abdankungen durchgeführt werden sollen. Und an die Stelle des Bischofs trat nun die Obrigkeit, der Staat. Das ist auch der Grund, warum wir heute noch von der Staatskirche, von der Landeskirche reden in der Schweiz. Es kam zu erheblichen Problemen mit den Täufern, weil viele ja geweckt wurden im Glauben und dadurch auch neue Strömungen entstanden sind. Die Bibel wurde gelesen, das Wiedertäufertum war nicht neu, aber es kam wieder neu zum Tragen. Das heißt, die Erwachsenentaufe wurde gefordert, die staatsfreie Gemeindegestaltung, also unabhängig, wie wir heute als Freikirche sind. Das hat Zwingli aber gar nicht geschätzt, weil er der Überzeugung war, wir müssen den Staat gewinnen, dass auch im Staat selber christliche Werte vertreten werden. Und darum hat er daran festgehalten, es kam zum Kampf und schlussendlich wurden sogar einige ganz Widerstrebende wie Felix Manz schlussendlich in der Limmat ertränkt. Das ist ein dunkles Kapitel. Felix Manz wurde 1527 in der Limmat ertränkt und er ist gestorben mit den Worten, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es hat ja in den vergangenen Jahren viel Versöhnungsarbeit stattgefunden in der Landeskirche. Da haben sich Täufer und evangelische Pfarrer und Gläubige an der Limmat getroffen, dort auch diese Gedenktafel niedergelegt und Buße getan über dem, was geschehen ist. Im Jahr 1521 hat der Zürcher Rat auf Betreiben von Zwingli auch das Söldnerbündnis mit Frankreich nicht erneuert. Von Zürich aus hatten die Lehren von Zwingli in vielen anderen Städten Fuß gefasst, in der Schweiz, in Deutschland. In Basel verhalf Johannes Ökolampad der Reformation zum Durchbruch. In Bern Berthold Haller und in St. Gallen Vadian. Das kann man ja heute noch sehen in der Stadt. Dann ging die Reformation auch weiter in Solothurn, in Schaffhausen, Appenzell im Kanton Graubünden. Und in Graubünden, in Appenzell hat der Wanderprediger Balthasar Hubmaier ab 1523 gepredigt und das hat auch tüchtig eingeschlagen im Appenzell, sodass die Landgemeinde entschieden hat, jede Kirchgemeinde soll selber entscheiden, zu welchem Glaube sie gehören will. Also hat auch wieder die Obrigkeit eingegriffen. Schlussendlich kam es dann zur großen Landgemeinde im Appenzell, wo die beiden Kantone, also wo der Kanton geteilt wurde in einen evangelischen und in einen katholischen. Das war 1597. Zwingli hoffte, dass die ganze Eidgenossenschaft evangelisch wird, reformiert. Um dieses Ziel zu erreichen, hat er 1529 den katholischen Kantonen den Krieg erklärt. Aber es gelang dem Landamtmann Ebi von Glarus, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln. Und währenddem da die Herren miteinander beratschlagt haben, haben die Soldaten die sogenannte Milchsuppe, die Kappeler Milchsuppe, gekocht. Also es wird gesagt, dass die Zuger die Milch und die Zürcher das Brot beigesteuert haben. Im Oktober 1531 haben dann die Katholiken einen Überraschungsangriff gestartet. Die Zürcher waren nicht vorbereitet und in diesem Kampf starb Zwingli als Feldprediger in der Schlacht. Und das war natürlich für die Reformation ein harter Rückschlag. Es kam dann 1531 zum zweiten Kappeler Landfriede. Und in diesem Landfriede, das war entscheidend, wurden beide Konfessionen gleichberechtigt anerkannt in der Eidgenossenschaft. Die ist das Grab von Zwingli oder die Gedenkstätte von der Kappeler Schlacht. Heinrich Bullinger wurde der Nachfolger von Zwingli. Er verfasste die Zürcher Kirchenordnung und vor allem das helvetische Bekenntnis, das nebst dem Augsburger Bekenntnis vom Luthertum die zentralen Bekenntnisschriften wurden für beide Kirchen. Außerdem hat Bullinger auch die Ausbildung für Pfarrer weitergeführt, die Zwingli eingeführt hatte. Ja, das ist Bullinger. Die besonderen Anliegen von Zwingli. Zwingli hat deutlich gemacht, dass das Wort Gottes in den Gottesdienst gehört und dass der Heilige Geist den Zugang zu diesem Wort Gottes schafft. Dass es kein Lehramt, keine Lehrtradition braucht, sondern das Wort Gottes soll so verkündigt werden, wie es in der Bibel steht und gelehrt werden. Für Zwingli war klar, dass es nur einen Weg zum Heil gibt, Christus, und das soll in jeder Predigt, in jedem Gottesdienst deutlich gesagt werden. Aus diesem reformatorischen Bemühen entstand dann auch die Zürcher Übersetzung. Die Bibel ist nicht ganz so alt, wurde 200 Jahre später gedruckt, aber 1529 wurde die erste Zürcher Bibel gedruckt, 3 Jahre bevor Luther seine Bibel herausgegeben hat. Das wissen viele nicht. Es war für Zwingli so eminent wichtig, dass eben das Kirchenvolk die Botschaft von Gott selber lesen konnte. Die Liebe zu Gottes Wort und zum einzigartigen Evangelium, das hat alle Reformatoren verbunden. Da waren sie sich einig. Zwingli hat in Zürich zuerst das Matthäusevangelium ausgelegt und später weiter biblische Bücher. Und das war der Zündstoff in den Herzen der Gläubigen. Hier wurde die Reformation und nicht nur die Reformation, die Prägung des ganzen Westens ausgelöst, genauso auch bei Luther. Ein Flächenbrand. Im Gegensatz zu Martin Luther hat sich Zwingli auch politisch betätigt. Er wollte, dass alle Bereiche des Staates vom Evangelium durchdrungen werden, dass die Obrigkeit mithilft, mit ihrer Gesetzgebung die biblischen Werte zu verankern. Das ist damals auch geschehen. Darum haben wir in der Schweiz auch heute noch so viele grundlegende Werte im Gesetz verankert, die wir auch mit der Bibel vereinbaren können. Zwingli war sich auch nicht so schade, in den Krieg zu ziehen als Feldprediger. Darüber kann man geteilter Meinung sein, aber in der Frage um die Liebe zur Bibel und zu Jesus Christus, da fühlen wir uns total verbunden und das bleibt hochaktuell. Damals war ja die Bibel kostbar und teuer und wir sehen, 1755 ist die Bibel gedruckt worden. Damals gab es noch kaum kleinere Ausgaben, früher noch gar nicht, die waren noch größer. Und heute haben wir das Wort Gottes in so vielfältiger Art und Weise in der Hand. Mose, der Erste, der mit der Bibel zu tun hatte, hat Ende seines Lebens die Gemeinde ermahnt, an Gottes Wort festzuhalten. Im sogenannten Königsgesetz rät Mose den Königen, dass sie vor vier Gefahren, oder hat gesagt, habt Acht auf zu viel Macht, zu viel Sex, zu viel Geld. Und das vierte, und das ist nun entscheidend, 1. Mose Kapitel 17, da lesen wir, wenn er den Thron seines Reiches besteigt, der König, soll er sich eine Abschrift von diesem Gesetz geben lassen, das bei den Priestern aus dem Stamm Levi aufbewahrt wird. Er muss sie immer bei sich haben, täglich darin lesen, solange er lebt. So soll er lernen, Ehrfurcht vor dem Herrn, seinem Gott zu haben und alle Ordnungen dieses Gesetzes genau zu befolgen. Das wird ihn davor bewahren, sich für wichtiger zu halten als die anderen Menschen aus seinem Volk. Also wenn er Gottes Wort liest, bleibt er einer vom Volk. Wenn er in keiner Hinsicht von diesen Geboten abweicht, werden er und seine Nachkommen lange Zeit in Israel König sein. Also der König soll täglich Gottes Wort vor Augen haben. Täglich soll er in Erinnerung rufen, was Gott gesagt hat, und er soll sein Leben, seine Verantwortung, sein Dienst nach diesen Worten ausrichten. Und diese Haltung hat natürlich Mose dem ganzen Volk empfohlen. Im 5. Mose Kapitel 6,6, da lesen wir, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht, schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band, auf einen Zettel, bindet es um die Hand, legt es in eure Bücher, auf die Stirn, ritzt sie ein in die Pfosten eurer Häuser, schreibt es über die Stadttore, vergesst es nur ja nicht. Lest es immer wieder. Das war auch das Herzensanliegen von Luther und Zwingli und Wycliffe und wie sie heißen, die Reformatoren. Und darum haben sie zuallererst und in erster Priorität Gottes Wort übersetzt in die Sprache des Volkes. Und die Frage ist ja, wie gehen wir heute mit diesem kostbarsten Schatz um, den wir haben auf dieser Welt? Es gibt nichts Kostbareres, was sichtbar da ist, als Gottes Wort. Wir haben vor einigen Wochen, vor zwei oder drei Wochen, die Predigt gehabt mit den roten Punkten. Erinnert ihr euch? Kiste, Kiste, Kiste. Das geht nicht in die Kiste. Das bleibt ewig. Was bedeutet dir die Bibel? Wie viel Zeit schenkst du diesem Wort, das unsere westliche Welt und Kultur zutiefst geprägt hat? Wir wären nicht hier, wo wir heute sind, in dieser unglaublichen Freiheit und diesem unglaublichen Wohlstand, wenn nicht unsere Kultur geprägt worden wäre von den biblischen Werten, von denen wir uns langsam wieder entfernen oder schnell. Die Bibel war zu allen Zeiten das beste Buch, um den Herausforderungen der modernen Zeit zu begegnen. Warum? Weil darin ewige Werte verkündet werden, nicht Zeitwerte. Ewige. Es gibt nur ein Buch, das wirklich jeder, vor allem Jünger von Jesus, lesen müssen. Das ist die Bibel. Wenn wir es nicht schaffen, dieses Wort regelmäßig in die Hand zu nehmen, dann müssen wir einander helfen. Unbedingt. Jede Hilfe, die es gibt, dazu zu ergreifen, zu über einfach die Form zu finden, wie ich es schaffe, regelmäßig in dieses Wort einzutauchen. Ich habe hier vorne extra die ganze Palette vom Bibellesebund aufgebaut. Ihr könnt sie nachher anschauen. Ich habe in den vergangenen Tagen ein Heft gelesen zum Wunderwerk des menschlichen Gehirns. Wisst ihr, was eine der größten Gefahren ist für unser Hirn? Demenz. Schreckgespenst. Man kann es nicht heilen. Je vergesslicher man wird, umso größer wird die Angst vor dieser Krankheit. Ist es möglich, der Demenz vorzubeugen? Ja, sagen die Fachleute. Es ist ganz wichtig, geistig aktiv zu bleiben, sich nicht zu isolieren, sich nicht daheim zu langweilen und darüber in düstere Stimmung zu verfallen. Das ist das Schlimmste für unser Gehirn, sagen sie. Menschen sind soziale Wesen. Der Austausch, das Gespräch miteinander ist von größter Bedeutung. Dieser Austausch aktiviert unsere grauen Zellen. Wenn man älter wird, steht man ja in der Gefahr zu sagen, dazu bin ich zu alt, das lerne ich nicht mehr. Das ist falsch. Das ist kontraproduktiv. Die Fähigkeit zu lernen hört nie auf, sagen die Fachleute. Vielleicht lernen Ältere nicht mehr so leicht. Ich habe auch schon geträumt von Griechischprüfungen, die ich nicht mehr bestanden habe. Das gibt es also auch. Früher habe ich sie noch bestanden. Ja, die Fähigkeiten, die hört aber nie auf zu lernen. Vielleicht nicht mehr so leicht wie in jungen Jahren, aber man sollte sich nicht davon abhalten lassen, sich für Neues zu begeistern. Wer also beispielsweise noch lernen möchte, mit dem Computer umzugehen, soll das tun. Es gibt übrigens auch eine Demenz, von der Jüngere betroffen sind. Kennt ihr die? Die digitale Demenz. Das ist kein Witz, das ist ernsthaft. Darüber wird viel geforscht, weil man überflutet wird mit Informationen, ohne die Zusammenhänge zu kennen. Immer so Splitter, immer so punktuelle Nachrichten, jede Menge. Und man kann sie abrufen auf dem Smartphone, Schlagzeilen. Dabei muss man lernen, den Blick fürs Große und Ganze nicht zu verlieren. Hinzu kommt, dass man ohne solides Hintergrundwissen von den Zusammenhängen auf dieser Welt total leicht manipulierbar wird. Da steht irgendetwas im Blog und man glaubt es. Es steht ja schwarz auf weiß. Weil man nicht vernetzt ist mit den anderen wichtigen, grundlegenden Informationen. Wir müssen lernen, Informationen zu filtern, einzuordnen. Junge Menschen müssen nicht nur lernen, wo sie Informationen finden, sondern die Lehrpläne müssen ihnen auch helfen, die Zusammenhänge zu sehen, kritisch zu hinterfragen, im Zusammenhang zu bringen und auszufiltern, was glaubwürdig ist und was nicht. Da wären wir wieder bei dem ewigen Wort Gottes. Ich bin fasziniert von Hedy. Hedy ist 94 Jahre alt. Ich besuche sie einmal pro Monat, immer 10 Uhr morgens ungefähr. Dann weiß ich, dann hat sie ihre stille Zeit vorbei. Hedy ist unglaublich traurig, weil sie liest und dann sagt, ich vergesse das ganz schnell wieder. Ist sie dement? Nein, überhaupt nicht. Mit Hedy kann man über die Bibel reden und da kommen glasklare Antworten. Und wenn ich ihr etwas erzähle, dann betet sie anschließend Punkt für Punkt durch, den ich ihr erzählt habe. Sie ist geistig hochfit. Ich wurde überrascht von Irma. Sie ist 85-jährig. Sie hat einen Sieg über sich selbst errungen, den sie ganz glücklich gemacht hat. Sie hat ihren Fernseher dem Altersheim verschenkt. Und jetzt sagt sie, jetzt habe ich wieder Zeit zum Lesen. Ich habe wieder Zeit für die Bibel und ich habe wieder Zeit für die Bücher, die mich brennend interessieren. Und wir haben jedes Mal, wenn ich sie besuche, eine theologische Debatte, weil sie sich brennend für die Fragen interessiert, 85-jährig. Demenz. Ich erinnere mich auch noch an Paulette. Sie wurde im Alter verwirrt. Und wisst ihr was? Jedes Mal, wenn wir die Bibel aufgeschlagen haben, war diese Verwirrtheit weggewischt. Wir konnten miteinander reden. Wir konnten miteinander diskutieren über den Text. Sie hat gebetet für meine Anliegen. Und wenn sie Amen gesagt hat, war sie wieder verwirrt. Das war phänomenal. Bis zuletzt. In der Weltwoche konnte man vor einiger Zeit lesen, kein Land hat mehr Nobelpreisträger pro Kopf der Bevölkerung als die Schweiz. Wow. Aber jetzt kommt noch ein Nachsatz. Aber die mit Abstand höchste Dichte von brillanten Naturwissenschaftlern haben die Juden hervorgebracht. Mehr, rund ein Viertel aller Preisträger auf der ganzen Welt durch alle Jahrhunderte. Und wisst ihr, wo das Geheimnis ist? Die Weltwoche schreibt, das muss daran gelegen haben, dass die Juden so früh angefangen haben zu lesen. Damals bei Mose. Mose, und ich glaube, das war das erste Volk, wo nicht nur Führer und Gelehrte gelesen haben. Mose hat dem Volk befohlen. Überall wurde es aufgeschrieben, zugänglich gemacht. Lest es, sagt es euren Kindern weiter. Das ist das Geheimnis des Volkes Gottes. Ihr müsst mal diesen Text lesen. Ja, ich lese euch ihn vor, hier. Vielleicht ist es ein bisschen anders. Da heißt es, so behaltet sie nun, siehe, ich habe euch Sitten und Rechte gelehret, wie mir der Herr mein Gott geboten hat, dass ihr also tun sollt im Lande, darin ihr kommen werdet, dass ihr es einnehmt. So behaltet sie nun und tut sie, dann ist eure Weisheit und Verstand vor den Völkern. Wann sie alle diese Sitten hören werden, werden sie sagen, dieses große Volk ist allein ein weises, ein verständiges Volk. Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter also nahen wie der Herr unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Wo ist ein so herrliches Volk, das so gerechte Sitten und Rechte habe, als dieses ganz gesagt ist, dass ich euch auf den heutigen Tag vorlege? Allein hüte dich, bewahre deine Seele wohl, dass du der Geschichten nicht vergessest, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinen Herzen entfahren alle Tage deines Lebens. Und du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern kundtun. Wo ist so ein Volk mit einer solchen Ordnung? Und heute sagt man etwas Ähnliches über die Schweiz. Wo ist eine solche Demokratie, eine solche Ordnung wie in der Schweiz? Und wie hat die Schweiz begonnen? Wie beginnt die Bundesverfassung? Im Namen Gottes. Und die Gesetze sind durch und durch geprägt worden, von allen Anfang an, von den biblischen Maßstäben. Die beste Entscheidung, die wir in unserer Jugend treffen können, ist die, Gottes Wort regelmäßig zu lesen und in mein Herz aufzunehmen. In dem Psalmen, da lesen wir, wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben, indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Ich wurde schon als Kind ermutigt, Bibel zu lesen. Meine Eltern haben den Bibellesebund bestellt. Der war ein bisschen kleiner damals. Und ich habe das versucht zu lernen. Das ist mir nicht immer gelungen. Aber heute noch bleibt es mein Ziel, mir jeden Tag für das Wichtigste Zeit zu nehmen, die Bibel und meine Beziehung zu Gott. Und ich bin so dankbar, dass ich im Laufe der Jahrzehnte Bibeltexte richtig eingeprägt habe. Ich kann heute viele Texte auswendig, die ich nicht bewusst auswendig gelernt habe. Und ich versuche immer wieder, diese Liebe zum Wort Gottes zu erneuern, indem ich auch wieder neue Arten finde, dieses Wort zu lesen, die mich neu herausfordern. Das war die grundlegende Botschaft der Reformatoren. Ja, und ich möchte euch fragen, ist Simon da? Simon, Jaya? Ja. Wollt noch etwas? Genau. Also, ich möchte euch einfach fragen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht im Bibellesen? Wie geht es euch? Ich habe einige Jugendliche gefragt, wer von euch liest begeistert die Bibel? Und dann hat Simon gesagt, ich. Und dann habe ich gesagt, dann sag uns, wie du das machst. Oh, Entschuldigung. Wollte, bist du Simon? Ja. Ah, Aaron, Entschuldigung, ich habe es verwechselt.
Also, ich habe jeden Morgen eine Viertelstunde Arbeitsweg mit dem ÖV und dann habe ich immer Zeit, um Bibel zu lesen. Ich habe da halt von der App aus so Bibellesepläne und ja, die mache ich einfach durch und dann, je nachdem, mache ich mehrere Tage, manchmal nur einen. Und es ist halt einfach so, es braucht einfach Zeit, also bis ich anfange zu lesen. Das ist der größte Schritt, wenn ich anfange zu lesen. Dann sage ich, wie es läuft, dann bin ich drin und dann lese ich sehr gerne. Manchmal braucht es Überwindung, um anzufangen, aber manchmal auch nicht. Und dann geht es einfach. Und wenn ich erstmal lese, dann lese ich einfach.
Ja, das geht mir genauso. Am Anfang Überwindung, bis man startet. Ja, wer möchte noch kurz etwas sagen zum Bibellesen? Wie er das macht oder was ihm wichtig ist?
Ich habe auch Bibellesehilfe, also Atempause, das ist extra die für die Frauen. Meine grösste Überwindung ist, den Wecker ein bisschen früher zu stellen, damit ich am Morgen, bevor ich in die Kita gehe, arbeite, mir wirklich Zeit nehmen kann, in der Bibel zu lesen. Und es lohnt sich. Also ich bin nicht so eine gute Aufsteherin, aber es lohnt sich. Ich habe so wirklich intensive, schöne Zeiten am Morgen früh, bevor ich dann all die Kinder um mich herum habe und spüre einfach dann durch den Tag, durch seine Begleitung, durch den Heiligen Geist.
Das wäre die Atempause da vorne. Jetzt die Leseprobe, die man gratis mitnehmen kann. Ah, ich brauche das Mikrofon nicht da. Ja, wer möchte noch etwas zu dem Thema sagen?
Ja. Angewöhnt, am Morgen zuallererst, wenn ich aufwache, und ich bin eine frühe Aufsteherin, zuallererst Zeit zu nehmen, um mindestens ein Kapitel in der Bibel in aller Ruhe zu lesen. In letzter Zeit lese ich es meistens aus der Scofield-Übersetzung und über die gute Nachricht. Und das geht mir dann den ganzen Tag, ist es ein grosses Segen, wenn das Wort Gottes am Morgen, bevor man sich einen Computer macht oder irgendetwas anderes, zuerst das aufnimmt, was Gott uns möchte sagen.
Ist noch jemand da? Dorothea?
Ich habe ein kurzes Zeugnis, das ich gerade erst erlebt habe mit dem Bibellesen. Und zwar, ich frage mich einfach Gott, was das nächste Buch ist, das ich lesen soll. Und habe dann im Richter angefangen. Und das ist sonst, finde ich, das eher ein blutrünstiges Buch. Und wir haben an einem Abend als Ehepaar eine Entscheidung getroffen, nach 6 Monaten bewegen. Und am nächsten Morgen habe ich den Richter aufgeschlagen und dort ist gestanden: Befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob der Weg, den wir ziehen, zum Ziele führt. Der Priester antwortete ihnen: Zieht hin mit Glück. Das Auge des Herrn ruht auf dem Wege, den ihr zieht. Gibt es eine bessere Bestätigung als so etwas?
Ja, das ist ja eins von diesen Geheimnissen, dass Gott immer wieder in die aktuellen Situationen hineinredet, durch Texte, die Jahrtausende alt sind. Aber einfach, indem er uns, der Heilige Geist, auf den richtigen Text hinführt und uns das schenkt.
Also was wir aufnehmen, überlesen oder hören, das geht ja auf die Festplatte und sinkt dann irgendwo ins Unterbewusstsein und manchmal hat man einen guten Türhüter, der es dann nicht mehr anlässt. Aber ich habe gemerkt, wenn ich nicht schlafen kann, dann repetiere ich alphabetisch Bibelwort repetieren und bitte dann Jesus, dass er mir zu jedem Buchstaben Satz gibt. Und ich bin immer wieder begeistert, dass immer wieder andere Sätze kommen. Und freue mich auch schon. Ich habe einfach zu X und Y habe ich noch nichts. Aber sonst eigentlich habe ich recht. Ja, manchmal muss ich es zweimal, das ganze Alphabet so repetieren und dann schlaft es.
Also es geht mir gleich. Zu X und Y habe ich bis jetzt auch keine gefunden. Zu den anderen auch. Das ist eine ganz gute Methode. ABC durchgehen und immer den Anfang von meinem Bibelvers zitieren. Also hat Gott die Welt geliebt. fängt es zum Beispiel an. Ja, das ist das Einzige, was ich euch möchte mitgeben von dem Gottesdienst oder von dieser Predigt jetzt. Wir werden jetzt in Lobpreis eintreten. Bitte nehmt euch jeden Tag Zeit für die Bibel. Ich bitte euch im Namen Gottes, ich möchte noch beten. Herr, du weißt, wie der Kampf oft gross ist, alles andere zu machen, nur nicht die Nähe zu suchen zu dir. Die Begegnung mit dir, die Auseinandersetzung mit deinem Wort. Aber Herr, ich danke dir, dass du uns Kraft willst geben und dass du deinen Geist schickst, wo uns dein Wort aufschlüsselt und wo uns auch Kraft gibt, Überwindungskraft, dran zu bleiben. Und das Wort immer tiefer dringen zu lassen in unser Herz hinein. Es ist Geist, es ist Leben. Meine Worte bleiben, hast du gesagt. Alles wird vergehen, aber meine Worte werden in Ewigkeit bleiben und mit deinen Worten werden wir ewig bleiben. Danke vielmals, Herr, dass du jetzt auch da bist, in dem Lobpreis und in dem Abendmahl, wo wir feiern dürfen miteinander. Amen.